Herzlich willkommen beim Familienrat mit Katja Saalfrank,
dem Familienpodcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Praxis, Autorin und Mutter von 4 Söhnen.
Und ich bin Bob Blume, Lehrer, Bildungsinfluencer, Podcaster und Familienvater.
Wir treffen uns hier jeden Montag und beantworten eure Fragen rund um Erziehung, Beziehung und den Alltag mit Groß und Klein.
Danke fürs Einschalten und viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Bob Blume und Katja Saalfrank. Hallo Bob.
Hallo.
Und was macht die Stimmung heute?
Die Stimmung ist ganz gut. Und ich habe nur so viel zu tun heute. Und dann ist es manchmal wichtig, den Fokus zu behalten und nicht zu denken, so okay, was steht als nächstes an. Aber darin übe ich mich. Insofern ist es völlig in Ordnung.
Siehst du, das meinte ich, als ich neulich sagte, ich finde es eine schöne Brücke, Musik vorher zu machen. Vielleicht schaffst du es ja noch ein bisschen, dich zu öffnen und dich nicht so durchgetaktet zu fühlen. Das wünsche ich dir. Ich kenne das auch. Vor Weihnachten ist ja auch schwierig.
Ja, das stimmt. Aber in dem Fall freue ich mich auch auf die Weihnachtstage zumindest, weil da die Taktung nicht mehr so groß ist und ich dieses Mal auch nicht so viele Korrekturen habe. Oft waren Weihnachtsferien in den letzten 10 Jahren immer die Zeit, wo ich mich dann quasi 2 Tage ausgeruht habe und dann quasi relativ schnell schon wieder an den Schreibtisch gegangen bin. Das habe ich mir irgendwann abgewöhnt. Also auch aktiv abgewöhnt, weil man dann das Ganze natürlich nach hinten verschiebt. Eigentlich was man ja jetzt nicht grundsätzlich machen sollte, aber mir ist halt das sonst immer so gegangen, dass ich nach dem, was man so Ferien nennt, so gestresst war, dass ich selbst mit weniger Arbeit, ne, dadurch, dass ich nicht korrigieren musste, dann irgendwie so angestrengt in den Januar gekommen bin. Und das möchte ich in der Form eigentlich nicht mehr machen. Genau, und deshalb freue ich mich, wenn ich dann über die Weihnachtstage fahren wir zu meinen Eltern. Meistens fahre ich noch zu meinem Onkel, der auch sozusagen gleichzeitig ein guter Freund von mir ist. Da ist meistens dann Dart-WM. Ich weiß, das wird die meisten gar nicht interessieren. Aber einmal im Jahr, während sozusagen die Leute, die das richtig gut machen, wenn das dann im Fernsehen läuft, machen wir oft einen ganzen Abend über mehrere Stunden, bis uns der Arm abfällt. Und das sind auch mal so Momente, die ich halt sonst nicht habe und die mich dann immer erfreuen.
Ja, wie schön. Ja, ich kriege den Weihnachtstrubel eigentlich vor allen Dingen über die Praxis und die Familien, die kommen mit. Und irgendwie hat man ja doch immer das Gefühl, man will das Jahr noch gut abschließen. Und insofern habe ich viel zu tun mit Menschen und bin viel in der Praxis. Und das Einzige, was ich, wobei jetzt finde ich es schon wieder schön, jetzt kommt man raus und es ist eine Beleuchtung da auf dem Kuhdamm und es ist lichterlich, weihnachtlich schön. Aber das Einzige, was ich eben tatsächlich nach wie vor schwierig finde, ist einfach im Dunkeln aufzustehen und im Dunkeln nach Hause zu kommen und dass die Tage so kurz sind.
Ich habe es ja, glaube ich, hier schon ein paar Mal gesagt. Wir hatten es schon über Tageslichtlampen und so. Und ich habe so ein irres Verhältnis zu Licht. Ne? Also es geht mir manchmal auch echt, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, aber mir geht das auch dann manchmal so ein bisschen quer, wenn ich irgendwo hinkomme und da nur so funzelige Lampen sind. Ne? Also ich bin echt umgeben von den verschiedensten Lichtquellen. Ich habe auch so, eben weil mir das so wichtig ist, so automatisierte Lichter, ne, die ich dann so verschiedenfarbig einstellen kann, um es mir kuschelig zu machen oder es mit der Familie kuschelig zu machen. In dem Fall weiß Siri auch schon Bescheid, was es bedeutet, wenn ich sage, dass wir chillen, ne, dann ist sozusagen ist das gesamte Raumlicht eingestellt und genau. Und deshalb ist das aber natürlich immer nur eine künstliche Form und das wirkliche Licht, ich glaube, das können aber viele nachvollziehen, ist dann nochmal was anderes, ne? Und deshalb freue ich mich drauf.
Wir brauchen auch Licht, so ist das.
Ja. Und du sprichst zu einer Blume, also insofern.
Wir fangen ja heute wirklich ganz poetisch an. Ja.
So.
So. Schauen wir mal, wo es uns hinträgt.
Genau, also Weihnachten ist ja auch oft die Essenszeit und die Zeit, wo man dann...
Ja, herrlich, da freue ich mich drauf.
Genau, wie hieß der Spruch? Ich habe mich auf die Waage gestellt und festgestellt...
Oh, ich kann dir nicht helfen.
Ich bin zu groß oder so? Nee, also jetzt fällt mir selbst der Witz nicht ein, also jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Wir fangen einfach mal mit der Frage an.
Ja, mach mal. War eine gute Überleitung.
Jacqueline schreibt, liebe Katja, lieber Bob, meine Tochter, 15 Monate, wirft beim Essen ab und zu Speisen von ihrem Hochstuhltisch herunter, sowie ihren Becher und Besteck. Meistens wirft sie Essen herunter, wenn es ihr einfach nicht gefällt und sie nicht probieren möchte. Oder sie wirft es runter, wenn sie keinen Appetit mehr darauf hat und satt ist. Ich reagiere dann, indem ich ihr kurz sage, bitte lass das Essen einfach auf dem Tablett liegen, wenn du es nicht möchtest. Oder bitte lass das oder nur nein. Den Becher wirft sie häufig am Ende des Essens auf den Boden. Also wenn sie schon eine Weile im Hochstuhl war, schaut mich dabei aber ganz genau an und wartet auf meine Reaktion. Ich habe das Gefühl, sie weiß, dass sie ihn eigentlich nicht herunterwerfen soll. Gelegentlich schlägt sie auch einfach während des Essens den Becher mehrere Male auf ihr Tablett. Bei letzterem schreite ich so sanft wie nur möglich ein und nehme ihr den Becher aus der Hand. Das mag sie nicht. Ich möchte auf keinen Fall in einen Kampf mit ihr geraten. Gleichzeitig weiß ich nicht, ob ignorieren oder später aufheben die bessere Vorgehensweise wäre. Was sagt ihr? Wenn ich sehe, dass sie den Becher herunterwerfen möchte, versuche ich durch ein Bitte Mama geben oder Bitte nicht herunterwerfen einzuschreiten. In der Regel hebe ich die Sachen direkt wieder auf und lege sie zur Seite. Geholfen hat es bisher noch nicht. Sie schaut mich in den Situationen sehr aufmerksam an und wartet auf meine Reaktion. Oft ist es auch so, dass sie etwas herunterwirft, während sie mir dabei in die Augen blickt. Und sobald das Essen oder der Becher dann auf dem Boden liegt, schaut sie hinterher und sagt, nein, nein. Sie scheint zu verstehen, dass sie es nicht tun soll. Insgesamt bleibe ich in diesen Momenten so entspannt und ruhig wie möglich, da mir bewusst ist, dass sie noch sehr klein ist und ich nicht möchte, dass das Essen zu einem Kampf wird. Dennoch frage ich mich, ob ich bis jetzt, in Anführungsstrichen, richtig reagiert habe oder ob ich die Situation anders handhaben sollte. Könnt ihr mir weiterhelfen und sagen, wie ich mich in den oben beschriebenen Situationen am besten verhalten soll? Bei meinem Mann oder bei der Oma ist die Situation übrigens sehr ähnlich. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Liebe Grüße, Jacqueline, die eigentlich anders heißt.
Ja, vielen Dank für die Frage erstmal. Ich würde gerne auch wieder in zwei Schritten vorgehen. Wie so oft, wenn es darum geht, zu überlegen, wie kann ich mich verhalten? Verhalte ich mich, hier sind wir wieder bei richtig, in Anführungsstrichen, oder falsch? Ja, hatten wir neulich auch mal mit dem Einordnen. Also was ist konstruktiv? Um das zu wissen oder rauszufinden, wäre es erstmal gut, sich das, was wir sehen, überhaupt auch anzugucken. Mhm. Und zu verstehen, was eigentlich da passiert. Also, sie ist 15 Monate. Das heißt, sie ist noch sehr, 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 sehr klein. Mhm. Ja. Das sagt ja jetzt auch Jacqueline, dass sie klein ist und dass sie das auch weiß. Und trotzdem gibt es so Hinweise, wo ich das Gefühl habe, da ist eine bestimmte Erwartung irgendwie da, wie das Kind reagiert. Also, ne, wenn sie sagt, sie versteht, dass ein Nein heißt, sie soll das nicht machen, weil sie das Nein wiederholt. Mhm. Ja, da müssen wir uns klar machen, dass in diesem Alter eine ganze Menge an Entwicklungen stattfindet, die gerade am Anfang sind. Zum Beispiel auch die sprachliche Entwicklung. Und die sprachliche Entwicklung heißt, dass ich Worte höre, dass ich Laute höre, dass ich die nachahme, dass ich versuche, Bedeutung rauszufinden und dass ich dann die Worte in der richtigen Situation höre, verstehe und danach handle. Also ein hochkomplexer Vorgang, der, um das gleich schon mal am Anfang zu sagen, nicht mit 15 Monaten zu schaffen ist. Das heißt, die Idee, dass sie Dinge versteht und dass deswegen es unter Umständen sinnvoll sein könnte, auch das Nein weiter zu sagen, Da ergibt sich das dann schon draus. Mhm. Wenn ich weiß, dass das so ist, dann kann ich überlegen, macht es wirklich Sinn, an so einer Stelle dann Nein zu sagen? Und wie kann ich mich positionieren und wie kann ich vielleicht auch eine andere Erwartung schaffen für diese Situation? Also weil so ein bisschen mitschwingt, dass Jacqueline das Gefühl hat, es ist ein Spiel, aber für sie ist es kein Spiel. Und sie hat Sorge, in Kampf zu geraten, weil sie meint es ernst. Sie möchte nicht, dass das Essen runterfliegt. Sie möchte nicht, dass der Becher runterfliegt. Und sie hat Sorge, in Kampf zu geraten, weil sie das Gefühl hat, ihrer Tochter macht es Spaß. Mhm. Oder sie ignoriert etwas. Mhm. Ja, und das ist ein Missverständnis. Also Spaß macht es ihr schon, aber nicht, weil sie Mama sich ärgert, sondern weil auch da gerade eine Entwicklung stattfindet, die da heißt, ich experimentiere mit der Welt und dem, was mir in der Welt passiert. Mhm.
Ich musste an was denken, an eine frühere Folge, die wir aufgenommen haben. Da ging es um Wahrheit und Lüge und das Kind war schon deutlich älter. Das war 3. Da ging es eben darum, dass die Mutter ein bisschen Angst hatte, dass das Kind aus eigenem Antrieb lügt oder flunkert, wie es damals hieß. Und da musste ich ein bisschen dran denken, weil wir dadurch, dass wir als erwachsene Menschen die Dinge versuchen, kognitiv einzuordnen, so eine Situation bewerten unter den Maßstäben unserer eigenen Antizipationsfähigkeit, wie du es immer schon sagst, Assoziationsfähigkeit, jedenfalls aber kognitiv. Das heißt, darauf zu kommen, dass das Kind einen anguckt, es runterwirft und die Reaktion erwartet, bringt schon so eine Intention rein, die überhaupt gar nicht besteht oder bestehen muss, sondern was ja tatsächlich passiert und was das Kind wahrscheinlich auch versteht, ist, es gibt eine Handlung und darauf folgt noch eine Handlung. Und das ist interessant. Also.
Und es kommt noch was dazu, Bob. Du sagst was ganz Wichtiges. Das Kind ist der Urheber dieser Handlung und der Reaktion. Das ist ja wahnsinnige Selbstwirksamkeit.
Genau, also das ist Selbstwirksamkeit. Ich mache etwas und Mama macht auch etwas und es passiert etwas. Und deshalb gucke ich auch, weil ich das spannend finde. Ich mache was und was passiert eigentlich dann? Das ist spannend. Aber was ich meine, ist sozusagen daraus abzuleiten, dass das eben intentional passiert, also dass das Kind weiß, in Anführungsstrichen, weiß, was es tut. Das wäre dann ja eine Form der...
Des Missverständnisses,
gut, genau, sehr schön. Ja.
Ja, das ist ein Missverständnis, genau. Und das ist eben so, weil wir ein bestimmtes Bild von unserem Kind haben, weil wir Referenzpunkte einordnen, wie zum Beispiel einen Blickkontakt, ein Verständnis haben füreinander, bestimmte Reaktionen und da eben nicht so sehr in dem Perspektivwechsel sind und uns auch kognitiv nochmal klar machen, dass eben Kinder gerade ganz, ganz am Anfang ihrer Entwicklung sind. Deswegen habe ich das sehr klein gesagt nochmal, weil da ist sehr viel Gefühl. Und ganz viel Autonomiewillen und ganz viel Experimentierfreude. Und das Experimentieren findet ja nicht nur auf der Beziehungsebene statt. Ne? Ich mache etwas und Mama guckt, Mama sagt was, Mama reagiert. Und ich spüre, bin der Urheber dieser Handlung und der Reaktion und ich bin in Kontakt. Sondern da passieren ja auch Laute. Also da wird Nein gesagt, da wird geguckt. Da fliegt der Becher, der klingt, der eine klingt so, der andere klingt so. Wenn ich ein bisschen mehr schmeiße, dann klingt der so. Wenn ich Nudeln runterschmeiße, dann macht's Flatsch. Und vielleicht danach gibt's eine hohe Erregung bei der Mama. Also da passiert ganz, ganz viel. Wie ein kleiner Maler, der die Farben, den Farbkasten, den Pinsel, das Wasser, das Blatt Papier kennenlernt. Ja, dann würde man jetzt auch nicht sagen, kleiner Picasso, jetzt wird erstmal hier ordentlich was gemalt, sondern das Kind fängt an zu begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn wir uns das klar machen, dann können wir die ganze Sorge mit dem Kampf, ja, also dann ist die Frage, wie können wir uns eigentlich Kampf ersparen? Also ich habe immer gesagt, ich möchte eigentlich nach dem Essen nicht neu tapezieren. Ja, so. Aber dafür bin ich ja verantwortlich. Ja, das heißt, wenn ich das nicht möchte, ich fand es schon manchmal doof, irgendwie putzen oder kehren zu müssen. Ja, vielleicht an so einer Stelle tatsächlich auch, da hat Jacqueline ja auch schon gesagt, macht es jetzt Sinn, dann alles aufzuheben und wieder hochzulegen, ne? Eher so zu gucken, wie kann ich es mir einfach machen? Also wie kann ich jetzt, ne, wenn sie jetzt keine Lust hat, 10-mal hintereinander sich zu bücken, dann darf sie halt nicht vergessen, nachher zu kehren, sonst hat sie die Nudeln zwischen den Zehen. So, ne, aber ich glaube, wo gehobelt wird, fallen eben auch Späne und wo Essen gelernt wird und wo es Essen gibt, da ist es eben auch, muss man danach vielleicht sauber machen. Und da sich so ein bisschen zurückzulehnen und nicht die Erwartung zu haben, dass das jetzt ein Weihnachtsessen wird, wo man auf der weißen Tischdecke sitzen kann und wo man dann super viel Stress hat, wenn was umfällt oder wenn Flecken auf die Tischdecke kommt.
Und jetzt gibt es eine kleine Pause. Plant ihr bei dem Schmuddelwetter draußen schon euren Sommerurlaub? Dann hätten wir einen Tipp für euch. Europarks. Stellt euch vor, ein gemütliches Ferienhaus am Wasser, ein Glamping-Zelt mitten in der Natur oder sogar ein Baumhaus. Die Kids toben auf dem Spielplatz oder im Pool, während ihr mal so richtig abschalten könnt. Einfach der perfekte Familienurlaub. Und das Beste daran, mit Europarks bekommt ihr jetzt bis zu 35% Frühbucherrabatt auf Aufenthalte in über 50 Ferienparks in den Niederlanden, Belgien, Österreich und Luxemburg. Je länger ihr bleibt, desto mehr Rabatt erhaltet ihr. Ihr könnt euch jetzt für kurze Zeit den besten Deal des Jahres sichern. Geht einfach auf europarks.de mit C geschrieben und lasst euch inspirieren. Das Angebot gilt für Aufenthalte zwischen dem 27. Juni und 14. September 2025. Die Sommerferien sind schon mal gerettet. Also spart euch den Organisationsstress und bucht euren Familienurlaub ganz einfach mit Europarks. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner Europarks für die Unterstützung dieser Folge. Und jetzt geht es weiter. Ist es denn sinnvoll an dieser Stelle, ich habe wirklich nur noch so einen ganz verschwommenen Blick von etwas, was ich glaube ich mal gesehen habe, also dass es zum Beispiel Teller gibt, die eine bestimmte Form haben oder die vielleicht sogar am Tisch kleben bleiben? Ich weiß nicht. Also jedenfalls stellen wir uns mal vor, das ist so, das wird irgendwie aufs Tischchen gespannt oder so. Stellen wir uns vor.
Der Teller wird aufs Tischchen gespannt.
Ja, gespannt, ja, also sozusagen, also damit meine ich, man kann ihn halt nicht bewegen, also was wird es doch bestimmt geben, weiß ich nicht.
Ja, es gibt bestimmt ganz viel.
Ja. Genau.
Ich bin ja noch älter mit meinen Kindern als du.
Also ich bin mir sicher, also, es gibt auch eine Becherhalterung, so, ne, wo man den Becher reinmacht und dann, jedenfalls, dass das stattfindet, haben wir ja auch gerade schon gesagt, ist ja ein Selbstwirksamkeitserlebnis. Also das heißt, muss ich das auch einfach ertragen oder, weil du gesagt hast, ich muss damit umgehen, kann ich auch gucken, also ich sag jetzt mal, dass ich wenigstens eine Sache, ich sag's jetzt mal so, fixiere, also oder, und jetzt damit meine ich nicht das Kind, ne, übrigens. Ja, ja, genau, das ist die Frage. Ist das sinnvoll?
Weiß ich nicht. Naja, also ich sag mal, ich kann vielleicht nochmal ergänzen, weil ich habe ja eben schon gesagt, es gibt sehr viele Entwicklungen auf der emotional-seelischen Ebene, auf der visuellen Ebene, auf der Beziehungsebene, ja, also da auf der Materialebene, wie klingt etwas, also auf der akustischen Ebene. Also alle Sinne sind sozusagen mit beteiligt beim Essen. Mhm. Und wenn wir die Idee haben, dann einen Becher oder einen Teller zu fixieren, dann bin ich mir nicht so sicher, ob tatsächlich das Essen trotzdem auf dem Teller bleibt, weil die Kinder haben Hände und dann gehen die da rein. Und es gibt ja viele Bilder auch von uns als Kindern, ne, wo wir irgendwie verschmiert mit unserem Gesicht waren oder wo man mit den Händen irgendwie isst. Es gibt übrigens ja ganze, ja, es gibt ja auch Rituale oder auch Gruppen, die auf dem Boden sitzen und essen. Also Kulturen, die sozusagen das Essen sehr haptisch begreifen, dass wir das jetzt hier im Westen anders machen, hat ja mit uns zu tun. Ja? Also ich will damit sagen, Essen ist ein sinnlicher Prozess und der wird ganz körperlich begriffen. Mhm. Mit mehr oder weniger Kollateralschäden. Ja, also deswegen weiß ich nicht, ob das kann natürlich Jacqueline probieren. Die Frage ist halt, wie kann man diesen Prozess so begleiten, dass eine Erfahrung stattfinden kann, die sinnvoll ist? Und wie kann man gucken, dass man nicht dann doch das ganze Zimmer tapezieren muss danach? Mhm. Ja. Und deswegen, ich will noch mal einen anderen Aspekt mit reinbringen. Ich will noch mal, bevor wir vielleicht dann auch überlegen, wie kann man damit umgehen, weil letztendlich ist ja schon die Frage, warum stelle ich den Teller immer wieder davor? Also ein Tisch ist ja jetzt kein kleines Tischchen, wo nur ein Teller drauf geht und jetzt lege ich das Essen immer wieder auf den Teller und dann fliegt wieder alles runter. Ne, man kann ja auch auf dem Tisch noch ein bisschen experimentieren, das Tellerchen wegstellen, das Becherchen begleiten beim Trinken und so weiter. Also da ist auch ein bisschen Kreativität und ein bisschen Flexibilität gefragt, aber ich sage dazu nachher nochmal was. Ja. Für mich ist erst nochmal die Frage, wie findet denn das Essen statt? Mhm. Weil wenn wir sagen, Essen ist ein sinnlicher Prozess und auch ein seelisch-emotionaler Prozess, also nicht umsonst gehen ja Menschen zusammen essen. Nicht umsonst sitzen wir Weihnachten zusammen und steht das Essen im Mittelpunkt. Mhm. Ja, nicht, weil wir alle so wahnsinnig hungrig sind und das ganze Jahr über nichts gegessen haben, sondern weil wir Essen teilen, weil wir Zeit teilen, weil wir Emotionen teilen, weil wir in Verbindung sind miteinander. Und das ist eine Komponente, die vielleicht noch mal mehr erfahren werden darf und gestaltet werden darf. Das ist sowas, was mir jetzt hier noch mal als Assoziation kam, weil Jacqueline sagt, bei meinem Mann Oder bei der Oma ist die Situation übrigens sehr ähnlich. Sie sagt nicht, wenn wir alle zusammen am Tisch sitzen, ist es auch so, sondern es impliziert so ein bisschen, aber vielleicht höre ich da jetzt auch was da nicht steht. Ich sag's nur mal, es impliziert ein bisschen, als ob die Essenssituation so ist, die Kleine sitzt im Hochstühlchen, bekommt das Essen und ich sitze als Mama davor und warte, bis sie gegessen hat. Und das verstehe ich auch, weil es scheint keine Geschwister erstmal zu geben. Das heißt, es gibt keine wirkliche Gruppe, sondern es ist eine Dyade. Ja, es sitzen zwei am Tisch. Und natürlich ist es manchmal auch in einer Familie, die jetzt nicht groß ist und wo Organisation ist und so weiter, dann auch sinnvoll, eine Essenszeit zu machen, wo man eben zu zweit zusammensitzt. Nur es macht es eben komplizierter, weil man eben in dieser Dyade ist und nicht gemeinsam sitzt. Da ist der Fokus ja sehr auf dem Teller, sehr auf dem Essen, sehr auf dem du musst jetzt, du sollst jetzt, iss mal, kau mal, schluck runter, das nächste kommt. Ja. Und das könnte vielleicht auch nochmal eine Komponente sein, wirklich zu gucken, das ist zumindest was ich in der Praxis immer wieder mache, dass ich nie isoliert mir Situationen angucke, sondern immer schaue, wie ist die gestaltet? Und was für eine Botschaft emotional erhalten die Kinder. Und vielleicht ist das für die Kleine auch wirklich sowas wie ein Spiel. Also sie könnten ja auch jetzt im Hochstuhl sitzen und sie baut irgendwelche Türme und sie schmeißt das runter. Das ist ja für sie, wo ist der Unterschied zwischen Essen und Spielen? Ja. Und dann wirklich, also ich bin ein großer Freund von Ritualen beziehungsweise von Anfang und Ende. Ja, das ist eben, wenn die Kinder noch so sehr klein sind, ist das halt nicht so einfach. Aber wie wäre das, wenn Mama, Papa und Oma zusammensitzen, wenn der Brotkorb in der Mitte ist, wenn Mama das schneidet, wenn es ein kleines Stückchen gibt für die Kleine. Und wenn man vielleicht, bevor man anfängt, irgendwie sich in die Augen guckt und nochmal die Hände hält und irgendwie einen Spruch sagt oder vielleicht sogar was singt und dann sich freut, dass man jetzt gemeinsam am Tisch sitzt. Das würde schon eine andere Situation, eine andere Atmosphäre kreieren und könnte etwas sein, was ich dann etablieren kann. Und wo es dann nicht mehr darum geht, das schmeißt man nicht runter, sondern wo das vielleicht auch nochmal passiert, aber eben nicht so sehr im Mittelpunkt und im Fokus ist.
Genau, und also das, da hast du gesagt, dass sozusagen der Gesamtkontext verändert werden kann, aber sozusagen aufgrund dieser Mutmaßung oder Vermutung, wie es wahrscheinlich ist. Und genau, dann wolltest du aber noch sozusagen konkret in die Situation gehen, ne?
Genau, also ich wollte konkret noch in die Situation gehen und hier ist ja auch die Frage, ich möchte nicht in Kampf geraten, ich weiß nicht, soll ich es ignorieren, soll ich es aufheben, soll ich es später aufheben, ich sage dann bitte nicht herunterwerfen und ich will nur noch mal da ein bisschen den Fokus drauflegen, weil Jacqueline an dieser Stelle natürlich sich sehr darauf fokussiert, was sie nicht tun soll. Ja, also nicht runterwerfen. Ja, und dann auch noch bitte, das ist natürlich ganz, ganz nett auch noch formuliert. Ja, das ist vielleicht, braucht es vielleicht gar nicht. Wenn ich nett sage, was sie tun kann, dann ist das vielleicht mehr, als wenn ich jetzt mit einer Bitte versehen noch sage, was sie nicht tun soll. Ja. Also ich würde sagen, zum einen nicht so viel reden und besprechen und nicht so viel, jetzt sage ich auch, was nicht zu tun ist. Ich sage aber gleich auch, was richtig hilfreich sein kann, ist eher zu sagen, was die Kleine tun kann. Ja, und was Jacqueline tun kann, ist, einen Platz für das zur Verfügung zu stellen, was eigentlich runterfliegen soll. Also sie könnte zum Beispiel ein kleines Tellerchen nehmen und dieses Tellerchen neben den anderen Teller stellen. Natürlich auch immer ein bisschen gucken, wie ist das mit der Reichweite. Ja, in einer schönen großen Familienrunde und dann hat die Kleine die Nudeln in der Hand und holt aus und dann kann sie sagen, guck mal, da kannst du es hinlegen. Und dann kann sie es auf den Teller legen. Und dann ist die Selbstwirksamkeit, also ist die haptische Erfahrung da, die Selbstwirksamkeit ist vorhanden. Ja, ich kann mich entscheiden, ich lege das dahin, der Kontakt ist da. Das heißt nicht, dass nicht auch nochmal was runterfliegt und trotzdem gibt es einen Platz für die Dinge, einen anderen Platz.
Finde ich gut. Ich lerne immer so viel von dir, Katja. Also ich habe übrigens, es gibt auch ein Foto von mir, wo ich nicht mehr von der Spaghetti mit Tomatensauce unterscheidbar bin quasi. Es ist ein sehr schönes Foto.
Sehr schön, sich das vorzustellen. Ja. Das ist ein schönes Bild, ja, du ja. mit viel Spaghetti auf dem Hahn und nicht mehr unterscheidbar.
Das kleine Spaghetti-Monster, ja. genau.
Ja, und Essen ist wirklich was Positives. Also ich finde gut auch, dass Jacqueline sagt, sie will nicht in Kampf geraten. Ich glaube, es ist ein Kampf, den sie mit sich selbst führt, weil sie ein Stück die Erwartungen versteht oder da Missverständnisse entstehen in dem, was sie denkt, was ihre Tochter schon können.
Genau, genau.
Sollte, müsste. Und es wäre einfach schön, wenn wirklich das Essen von Anfang an auch ein Stück gestaltet wird. Mhm. Dass es was Positives ist. Das ist schön, was zu essen.
Ja.
Ja, und dass es auch herausgehoben wird eben. Und man kann auch am Ende nochmal die Hände reichen und irgendwie sagen, das war sehr, sehr lecker oder vielen Dank fürs Kochen oder wie auch immer. Dass man eben etwas Wertschätzendes und auch etwas ab, also etwas Wertschätzendes hat und dann auch etwas abschließt.
Ja, ich glaube, du hast es ja auch gerade schon mal ein bisschen angedeutet, aber ich glaube, das, was für mich gerade nochmal so interessant war, dass sich verschiedene Perspektiven ineinander gefügt haben. Einmal sozusagen dieser Perspektivwechsel nochmal darauf hin zu sagen, nee, das ist keine Intention. Dieses Angucken, während das passiert, hat nichts damit zu tun, dass sie weiß, was sie tut, sondern genau dieses Agieren, diese Selbstwirksamkeit und dann kommt die Reaktion der Mutter. Das ist ja sozusagen die Grundlage. Und auf dieser Grundlage kann man dann überlegen, okay, wie kann man A, die Situation im Großen verändern und B, die Situation auch im Kleineren verändern. Ich finde das sehr rund, ehrlich gesagt.
Ja, mir fällt gerade tatsächlich noch was ein. Man darf nicht so lange mit mir im Gespräch sein.
Das ist ja typisch, Katja. Ne? Das habe ich mir schon gedacht. Jetzt kommt diese wunderbare Abrundung von meiner Stelle. Und Katja hat noch was Sinnvolles zu sagen. Ja, gut.
Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, aber was mir noch mal einfällt, ist, dass Essen ja oft am Anfang, in der Mitte und am Ende des Tages stattfindet. Und dass das ja Stellen sind, also vor allen Dingen am Ende des Tages oder auch mittags, vor Mittagsschlaf, ja. Also ich spreche jetzt von der 15 Monate alten Tochter, wo unter Umständen schon eine Batterie leer ist. Also auch nochmal zu schauen, ich kann ein Essen so schön gestalten, wie ich will. Ich kann so aufmerksam in Kontakt sein, wie ich will. Ich kann so viele Leute um mich herum haben, wie ich will. Wenn das Kind müde ist, wenn das Kind nicht mehr sitzen mag, wenn das Kind keinen Hunger hat, dann wird es einfach schwierig und dann wird es sich hochdrücken und runterdrücken und wird alles vom Tisch wegen und alles das, was wir besprochen haben, wird wenig greifen. Und das ist nochmal so ein Bereich und ein Referenzpunkt, der auch nochmal wichtig ist, zu gucken, wann findet denn das Essen statt und ist das eine entspannte, also ist das Kind noch in der Lage? Das ist oft auch bei Kindern, die dann so anderthalb, zwei, drei sind, ne, dass wir oft viel zu spät essen. Und die Kinder dann schon so in der Überkooperation waren, dass dann das Essen eigentlich nicht mehr schön ist und man irgendwie dann noch hört, sitz gerade oder pass auf und eigentlich nur noch an Maßregeln ist. Ja.
War sinnvoll.
Dankeschön. Dann guten Appetit.
Ja, guten Appetit euch allen und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch schmecken. Tschüss.
Ciao.
Das war's für heute mit dem Familienrat mit Katja Saalfrank. Vielen Dank fürs Zuhören.
Neue Folgen gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Familienrat mit Katja Saalfrank abonniert, weiterempfehlt oder Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie uns gerne an familienrat@mitvergnuegen.com.
Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und unser Ziel ist es, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in Austausch geht. Wir freuen uns sehr auf euch.
Der Familienrat mit Katja Saalfrank ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Produktion und Redaktion Amelie Kern. Schnitt und Mix Falk Andreas.